In einer feudalen Zeit, in einem feudalen Raum, das Land war Japan, ein Freiheitstraum, das Land freier Menschen, so könnte es sein, doch mischte sich immer auch Böses mit ein. Ein Mann des Karate kam irgendwoher, er war ganz in Weiß und so stark wie ein Bär. Beschützer der Schwachen, er trotzt jeder Gefahr, der Hüter Marikos, Karateka. Grüß euch die Madeln, servus die Buben zur Episode 125 von Pixelbeschallung, dem Kung-Fu-Wattestäbchen unter den Retro-Gaming-Podcasts. Diesmal ein wegweisender, nicht wegweisender Klassiker, öfter gewünscht, erstmalig aber von Drakkard, und zwar Karateka. Intro für die, die es nicht erkannt haben oder ganz einfach nicht kennen. Das war eine Verwurstung vom Intro zu Brave Star. Das war eine meiner Lieblingszeichentrickserien damals. Das schlägt vom Stil her in die gleiche Kerbe wie He-Man oder She-Ra, sowohl vom Zeichenstil als auch von der Art. Und am Ende hat es dann immer eine Moral gegeben. Sowas wie: In der heutigen Folge haben wir gelernt, dass Furze stinken. Oder so ähnlich. Alternativ hätte ich auch gehabt eine umgetextete Version von Milas Superstar zum Vorsingen, aber das wollte ich euch dann doch nicht antun. Karateka ist ein Martial Arts Kampfspiel aus dem Jahr 1984, gepublished von Broderband. Ja, das ist die korrekte Aussprache. Broderband. Eine kleine Korrektur also zur Prince of Persia Folge oder vielleicht war es auch Castles of Dr. Creep. Ich habe nachgeforscht und mir ein Interview mit dem CEO von Broderband angesehen und ich denke, der CEO von Broderband, der sollte wissen, wie man seine eigene Firma ausspricht. Möglich. The Castles of Dr. Creep und Prince of Persia, das hatten wir ja schon und mit letzterem ist es auch verwandt. Denn beides war von Jordan Mechner, der neben Karateka und Prince of Persia auch noch andere Sachen gemacht hat, wie zum Beispiel Prince of Persia 2, Prince of Persia The Sands of Time, dem Remake von Karateka, The Making of Karateka und The Last Express. Nicht ganz abwechslungsreich zugegeben, aber es waren dafür gute Spiele. Die Musik in Karateka, die hat sein Vater Francis Mechner komponiert. Karateka, das ist ein Spiel, das hat es wieder mal für so gut wie alles geben. Für den Apple II, für den Amstrad CPC, für die Atari 8-Bit-Computer, Atari 7800, Atari ST, Commodore 64, MS-DOS, NES, PC-88, ZX Spectrum, MSX und auch für den Game Boy. Nur logischerweise nicht gleichzeitig, sondern in Abständen. Und ja, ich muss mir ausnahmsweise mal endlich nichts ausdenken, weil Karateka hat eine Story. Oben an der zerklüfteten Klippe, beschützt durch eine Armee von grimmigen und leidenschaftlichen Kämpfern, befindet sich die Festung des bösen Kriegsherrn Akuma. Tief in den dunkelsten Kerker seines Palastes ergötzt sich Akuma über die gefangengenommene, aber allseits liebreizende Prinzessin Mariko. Als Karateka bist du in die Geheimnisse der Karatekunst eingeweiht und gut durchtrainiert. Völlig allein und unbewaffnet, selber schuld, Idiot, musst du Akuma besiegen und die wunderhübsche Prinzessin Mariko retten. Lass deine Ängste und Besorgnisse hinter dir und fokussiere deine Willenskraft auf deine Zielvorgabe und akzeptiere den Tod als Chance. Das ist der Weg des Karatekas. Aber bevor wir diesen Weg beschreiten, der Newsflash. Was hat sich denn in der Weltgeschichte im Oktober 1984 so getan? Dienstag, 2. Oktober 1984. Da ist zum ersten Mal in der schweizerischen Geschichte eine Frau in den Bundesrat, die siebenköpfige Regierung der Eidgenossenschaft, gewählt worden. Elisabeth Kopp von der Partei der Freisinnigen Demokraten übernimmt von dem aus gesundheitlichen Gründen vorzeitig zurückgetretenen Bundesrat Rudolf Friedrich das Justiz- und Polizeidepartement. Und am 10. Oktober 1984 befreite in der süditalienischen Ortschaft Polistena die Polizei eine 32-jährige Frau, die nach eigener Darstellung von ihrer Familie 12 Jahre lang in einem dunklen Wandschrank gefangen gehalten worden war, weil sie mit einem jüngeren Mann geflirtet hatte. Und Aktuelles gibt es eigentlich gar nicht einmal so viel. Einen kleinen Stimmungseinbruch hat mir die letzte Episode zu Road Rash beschert, weil die, warum auch immer, für einen Einbruch der Hörerzahlen gesorgt hat. War wohl nicht das allerbeliebteste Spiel. Hoffentlich, weil wenn es nicht die Spieleauswahl war, dann hat es wohl andere Gründe gehabt, die ich mir jetzt nicht länger vor Augen halten möchte. Schauen wir mal, wie Karateka so läuft. Du bist auf alle Fälle mal dabei. Danke dafür. Ich habe gezimmert einen Retro-Gaming-Kalender. Erst wollte ich einen normalen Jahreskalender für 2025 mit ein paar Retro-Bildchen machen, diesen gewoxelten von den alten Covers. Ist ein bisschen eskaliert, das Ganze. Ich habe mir dann gedacht, naja, wäre schön, wenn man ein paar Daten eintragt, wann bestimmte Konsolen erschienen sind zum Beispiel. Dazu sind dann kommen Todestage von wichtigen Personen der Videospielgeschichte und dann Release-Daten von wirklich wichtigen Spielen der Videospielgeschichte. Es ist da schon einiges zusammengekommen. Gibt's kostenlos als PDF zum Runterladen und selbst ausdrucken. Link in den Shownotes. Oder ihr geht auf pixelbeschallung.at und geht in den Newsbereich. Da muss man etwas runterscrollen. Der ist zwischen den Episoden und den Quizzes zu finden. Und merkt euch auf jeden Fall den 22. und 23. November vor, weil da veranstalten Grobe Pixel wieder einen 24-Stunden-Charity-Stream, bei dem ich wieder zu Gast sein darf. Ihr könnt ihr schon mal auf Twitch abonnieren, zur Sicherheit, damit ihr das ja nicht verpasst und den Podcast von ihnen sowieso. Link zu beiden findet ihr in den Shownotes. Der Kinostart. Am 25. Oktober war ein Film von Brian De Palma im Kino. Melanie Griffith und Craig Wasson oder so in Der Tod kommt zweimal. Aber bevor ihr jetzt nachrechnet, ob der Tod öfter kommt als ihr, ab zum Pixel Royal. Da lösen wir zuerst einmal das Rätsel. Ein Held in Weiß, mit Mut und Geschick, kämpft gegen Feinde Stück für Stück. Ja, der Karateka ist in Weiß gekleidet. Sogar gegen Adler mit jedem Tritt, denn die Liebste im Schloss ist in Ketten. Ach shit. Die Prinzessin ist gefangen und ja, wir kämpfen auch gegen einen Agro-Adler. Wobei sich da ein kleiner Fehler eingeschlichen hat. Das ist nämlich eigentlich ein Falke. Du bist recht stark, doch sei auf der Hut, ein fallendes Gitter, der gar nicht gut tut. Dazu später mehr und nicht zu sterben ist ein gutes Bestreben. Nona. Denn unser Held hat nur ein einziges Leben. Das ist korrekt. Er kann es nicht, du kannst ihn nicht zwingen. Warum, weiß ich nicht, der Held kann nicht springen. Der Hinweis ist genauso wichtig wie der mit dem Adler, weil man kann das Spiel leicht mit Prince of Persia verwechseln. Allerdings, bei Prince of Persia kann und muss man springen, bei Karateka, da kann man es nicht. Die Bösen dafür, die haben ruckzuck, jeder davon einen eigenen Kopfschmuck, erschaffen damals von nur einer Person, programmiert während der Uni eine Sensation. Jordan Magner hat Karateka mehr oder weniger im Alleingang erschaffen, zumindest erdacht und programmiert mit ein klein wenig Hilfe. Der Name lässt vermuten, doch es ist nicht wahr, der Erschaffer des Spiels, kein Basketballstar. Basketballstar, Michael Jordan. Jordan Magner. Und die Bravestar-Anlage am Ende, die hat sowieso den Namen Magner schon verraten. Und?
Sie hatten so eine Melange bestellt? Na, da gibt's ein Gruberecht gratis dazu, hier bitte.
Danke sehr, Nummer 1, küss die Hand. Die Melange schmeckt ja außergewöhnlich delikat. Aber jetzt kommen wir trotzdem mal zu den Leuten, die es gewusst haben. Das waren nämlich Tobias und Dennis, die beiden sind schon Commander, die haben sich den Ehrentitel Evil Eagle Eradicator verdient. Bully B, Christian, Dr. Terra und Martin Gandhi sind zum Commander aufgestiegen, Heimpfe und Turrican zum Fenrich. Bioforge zum Master Chief Petty Officer, Andreas zum Senior Chief Petty Officer und Merakain zum Chief Petty Officer. Aber das war's noch nicht ganz, weil Jim Tackerson ist zum Petty Officer First Class aufgestiegen. Und das eigentlich schon letztes Mal, weil er hat das Road Rash Rätsel gelöst. Aber ich hab's leider vergessen, mir zu notieren. Es tut mir leid, mea culpa. Wenn ich euch einmal nicht vorlese, obwohl ihr mir die richtige Antwort geschickt habt, bitte unbedingt melden. Unglücklicherweise passiert das ab und zu. Auch diesmal gibt's ein Rätsel. Schickt mir die Lösung per E-Mail oder als Direct Message bei Discord oder Instagram. Wenn ihr zumindest ein Rätsel löst, bekommt ihr einen Job an Bord, den ihr euch aussuchen könnt. Alles unter den Captain und unter den ersten Offizier und ihr kriegt einen Dienstgrad. Je mehr Rätsel ihr löst, desto höher der Dienstgrad. Aber Achtung, jeder Job kann nur ein einziges Mal vergeben werden. Und welche Jobs schon vergeben worden sind, könnt ihr auf pixelbeschallung.at oder im Discord nachlesen. Und danke an Merakain, der mich via Ko-fi unterstützt hat. Dafür gibt's als Dankeschön kostenlos den neuen Supporter-Sticker, der so neu ist, dass ich ihn eigentlich heute erst bekomme. Lieferdatum ist heute. Und es gibt die goldene Clubkarte. Und das mit den Clubkarten, das habe ich irgendwie aus den Augen verloren. Die hat es ja nicht nur für die Supporter gegeben. Ich sollte das wieder machen, weil es sind ja jetzt doch ein paar Leute bei den Rätseln dabei, die noch gar keine haben. Ich glaube, ich werde das ab nächsten Jahr wieder machen. Die Clubkarte für die Leute, die Rätsel lösen, sofern sie noch keine haben, keine Clubkarte oder wenn sie die vielleicht verloren haben. Karateka, ein Spiel, das eigentlich kein Spiel ist. Also schon. Aber wegen der Aufmachung ist schon fast ein spielbarer Film, wie zum Beispiel Another World oder ja Flashback vielleicht auch noch, nur pixeliger und viel, viel simpler. Kurz beschrieben, wie das Spiel ausschaut. Man selbst ist ein namenloser Karateka, gekleidet in Weiß und mit weißem Haar, eigentlich blond laut Cover, aber das ist wahrscheinlich der begrenzten Farbpalette des Apple II geschuldet, auf dem Jordan Mechner das Spiel programmiert hat. Seitenansicht wie Prince of Persia. Der Weg, der ist strikt vorgegeben und ist nicht wahnsinnig originell. Man läuft von links nach rechts. Der Held, der hat zwei Bewegungsmodi. Einmal laufen und einmal kämpfen. Wenn man den Joystick nach oben zieht, bleibt der Held im Laufmodus stehen. Schräg rechts, da läuft er dann vorwärts. Lässt man den Stick los, wird die Kampfpose eingenommen, in der kann man sich auch noch vor und zurück bewegen, aber natürlich langsamer. Ah ja, und nach oben, also Laufpose und Schlagen, da wird höflich verbeugt. Hochgradig sinnlos, aber cool fürs Feeling. Original, am Apple II, da war die Tastenbelegung für den Kampf ja recht simpel. Button 1 ist Punch, Button 2 ist Kick. Entweder gerade, hoch oder tief, je nachdem, ob der Joystick zusätzlich nach oben oder unten oder gar nicht gedrückt wird. Wie setzt man das Ganze jetzt um? Auf ein System, das nur einen Feuerknopf hat, wie den C64. Und das Zauberwort ist Doppelbelegung. Kurzer Druck heißt Punch, etwas länger drücken Kick. Und punchen und kicken muss man. Also muss man sogar wirklich viel, weil das komplette Spiel besteht aus Kämpfen und einem kleinen Rätsel mehr oder weniger. Man läuft also von links nach rechts und verdrischt einen Gegner nach dem anderen. Wichtig, nicht laufen, zumindest wenn ein Gegner in der Nähe ist, was sich mit der Energieanzeige des Gegners, die aufploppt am unteren Rand des Bildschirms und einem Musikjingle bemerkbar macht. Zu spät in Kampfpose heißt instant tot. Da reicht dann nämlich ein Schlag und der Held ist Geschichte. Das klingt jetzt wirklich unheimlich simpel, aber gar so simpel ist es auch wieder nicht. Weil sowas wie Blocken gibt es nicht. Das bedeutet genau aufpassen, was der Gegner gerade macht und entweder ausweichen, indem man zurückgeht oder einen Schlag oder Tritt platzieren, damit zumindest auch der Energiebalken des anderen dezimiert wird. Und der ist in der Regel weitaus länger als der eigene Balken. Ja, mit langem Balken ist's gut stinken. Vielleicht sind wir auch deswegen so angepisst, weil alle anderen einen längeren Balken haben als wir. Das ist aber nicht so unwichtig und bringt eine weitere taktische Komponente ins Spiel. Es gibt nämlich zwei Gründe, warum sich eure Energie auflädt. Erstens, wenn der Gegner K.O. geht, da habt ihr dann gleich wieder volle Energie. Aber auch während des Kampfes erholt ihr euch und die Lebensanzeige füllt sich langsam, wenn ihr keinen Hieb einsteckt. Klingt cool, aber blöderweise füllt das auch die Energieanzeige des Schergen. Also bringt Weglaufen nicht allzu viel, außer ihr seid jetzt wirklich kurz vorm Sterben. Weil wenn der sich auflädt, hat er wahrscheinlich mehr Energie als ihr. Also brav mit Tritten und Schlägen versorgen, wobei Tritte eine größere Reichweite haben, aber dafür kann während des Schlagens nach vorne gegangen werden, was beim Treten logischerweise mangels dritten Bein nicht möglich ist, wir erinnern uns, kleiner Balken. Unterbrochen wird das Spiel nach jedem Level mit einer Zwischensequenz. Die Levels, die können einmal kurz sein und nur eine Bildschirmbreite und manchmal länger, da wird dann brav gescrollt, also mehr oder weniger. Es wird nämlich nicht der ganze Hintergrund gescrollt. Der Mount Fuji im Hintergrund, der bleibt sowieso immer, wo er ist. Ist ja auch logisch, der ist ja ganz schön weit hinten. In den Levels scrollen nämlich eigentlich nur die Pfosten an der Oberseite der Wand. Aber für die Scroll-Illusion reicht das Ganze. Weil Scrollen von so großen Sprites war nur sehr beschwerlich oder gar nicht möglich. Das merkt man, wenn die großen Torbögen ins Bild kommen und die Framerate zusammenbricht, so von 4 auf 0,5 Frames oder so. Es ist im Grunde genommen wurscht, halb so dramatisch. Und die Levelenden, die sind eigentlich nur dazu da, um einen Schnitt zu machen für die Zwischensequenzen und um währenddessen nachzuladen. Da kommt dann der cineastische Teil des Spiels. Weil aus einer Texttafel am Anfang und sofern man es durchspielt am Ende, wird die komplette Geschichte wie Mr. Bean wortlos erzählt. Nicht genauso witzig, soll ja ernst sein und Teddybären gibt's auch keinen, aber ihr wisst schon, was ich meine. Die Sprites, das sind auch keine Blockmalzmännchen oder nur Teile der Figuren. Nein, die sind komplett ausmodelliert und trotz der geringen Auflösung sehen sie unglaublich gut aus. Die Gegner, die haben sogar unterschiedliche Kopfbedeckungen, was spätere Gegner irgendwie noch bedrohlicher macht. Das sind nämlich nicht einfach verschiedenfarbige Helme oder so, sondern die haben auch eine andere Form. Manche haben Hörner. Schon ziemlich cool. Bevor ich zur Grafik und dem Werdegang von Karateka komme, da hake ich noch das Spieltechnische ab. Ist ja das doch halbwegs rasch erledigt, weil so lang ist das Spiel auch wieder nicht. Der oberböse Akuma, der ist nämlich nicht allein. Der hat seine Schergen und auch einen dressierten Falken auf seiner Schulter und den schickt er ab und zu los, um uns zu nerven. Wie es im Video zum Remake so schön heißt, Always punch the hawk, aber bitte richtig getimt und in der richtigen Höhe. Ein Treffer, wurscht wer, wir können den Evil Hawk treffen oder der Evil Hawk trifft uns und pickt uns 2, 3, 4, 5 Augen aus und dann ist er weg, zumindest fürs Erste. Der kommt nämlich ab und zu und er ist auch der vorletzte Boss und der ist verdammt schwer. Nicht nur, dass der für einen Vogel überraschend viel einstecken kann, sind das einige Angriffe, die man wegpunchen muss, bevor er dann zum Schluss endlich zerplatzt. Nicht umsonst steigt warum auch immer für diesen Kampf unsere Energie auf das Doppelte bis Dreifache an, aber nicht zu früh freuen nach dem Kampf, dann schrumpft sie wieder auf die normale Länge. Achtung, Spoiler! Es gibt neben dem Instant-Tod-Durchlaufen des Gegners noch andere Möglichkeiten, ins Gras zu beißen. Nummer 1. Der Klippenspringer. Unser Whitey McWhiteface, der klettert anfangs eine Klippe rauf und wirft sich in Pose und das Spiel beginnt. Gute Idee, weiterlaufen bis zum Gegner. Schlechte Idee, zurückgehen, weil da ist ja noch die Klippe und am Boden aufklatschen ist nicht gerade gesund. Nummer 2. Das Nicer-Dicer-Fallgitter. Wenn ihr voranschreitet und den letzten Gegner zur Brei schlägt und ihr merkt, der Level, der ist zu Ende. Das ist so ein wirklich schönes Gefühl. Zumindest bis man an dieses vermeintlich offene Tor kommt. Das ist nämlich so lange offen, bis man durchschreitet. Das schließt sich unangenehmerweise genau dann, wenn man drunter ist. Schlechte Idee, einfach durchlaufen. Gute Idee, vorantasten und dann kurz vor und gleich wieder zurückgehen, damit das Gitter fällt. Oder alternativ kicken. Und dann, wenn es weit genug oben ist, durchlaufen, aber nicht zu spät, weil sonst gibt's erst wieder zwei halbe Karatekas. Nummer 3. Sag Hallo zu Daddy. Ist der Falke mal besiegt? Kann man sich erst einmal freuen. Schlechte Idee, sich freuen und ins nächste Level laufen, weil hinter der Tür, da wartet nämlich Akuma, der einen dann one-hittet, weil man ist gerade in Laufpose. Gute Idee, in Kampfpose gehen und dann ins nächste Level. Und zu guter Letzt, Nummer 4, die Killer-Prinzessin des Todes. Ja, Akuma ist gefallen, es ist cool, es ist schön. Die Prinzessin wartet, da steht der Romanze nichts mehr im Weg. Zumindest fast. Weil jetzt ist die Frage, einfach hinstürmen oder doch lieber langsam hinschleichen, damit sie nicht verschreckt ist. Schlechte Idee. In Kampfpose hinschleichen, das findet die nämlich gar nicht leiwand und verpasst uns einen Tritt, der uns sofort aus dem Leben kickt. Gute Idee, in die Arme laufen. Das muss man halt wissen und wahrscheinlich ist jeder, der Karateka einmal durchgespielt hat, zumindest einen dieser Tode gestorben, wenn nicht alle, aber zumindest beim Gitter hundertprozentig mehrmals. Und jetzt stellt euch einmal vor, ihr habt den Endgegner besiegt, das Ende ist greifbar nah und dann krepiert ihr, weil die Prinzessin nicht mag, wie ihr geht. Weil Tod heißt Tod, da gibt's keinen zweiten Versuch. Also schon, aber es gibt kein Zurücksetzen am Levelanfang oder so. Es gibt nur ein Zurücksetzen zum Spielbeginn. Das heißt, zweiter Versuch heißt alles nochmal von vorne. Prost, Mahlzeit. Wenn man die Titel heute spielt, da fragt man sich möglicherweise, wie man bei der doch recht ruckeligen Partie überhaupt spielen konnte. Aber wenn man sich darauf einlässt, dann ist gar nicht mehr so schlimm. Und wie am Anfang erwähnt, das Spiel ist aus 1984. Jordan Magner hat Karateka erschaffen und programmiert mit seinem Apple II. Den hat er sich gekauft um Geld. Klar. Und das Geld, das hat er sich selbst verdient, indem er Karikaturen gezeichnet hat. Es müssen echt viele Karikaturen gewesen sein. Aber er hat sich dann nicht gleich an Karateka gesetzt. Nein, Asteroids. Ein Asteroids-Klon war sein erstes Spiel und das hat auch einen Publisher gefunden. Asteroids war aber ein bisschen zu Asteroids. Also hat Hayden Software gemeint, dass der Titel irgendwie schlecht ist. Dann war Asteroid Blaster geboren. Das merkt Atari ja nie, weil bei Superman reicht ja auch eine Brille. Aber das hat sich Hayden Software eben nicht gedacht. Also es noch ein paar Namensänderungen geben, bis dann zum Schluss Star Blaster da war. Wobei immer noch jeder Depp erkennen konnte, dass das ein Asteroids-Klon war. Aber nicht nur ein Klon, das war schon eine Kopie. Auch wenn die Silhouetten der Asteroiden ein klein bisschen anders ausgesehen haben. Die Lösung waren Seifenblasen. Hayden Software hat die gute Idee gehabt, das Schießfeature zu entfernen und man muss dann halt durch die Blasen hindurchfliegen, um sie zum Platzen zu bringen. Jordan Magner hat gemeint, sicher nicht. Und deswegen ist Star Blaster nie erschienen. Nachdem Jordan Magner offensichtlich viel Zeit gehabt hat, während er auf der Yale war, hat er sich ein paar Spielkonzepte ausgedacht, und den Plan, Arcade-Spiele zu schreiben, um Geld zu scheffeln, weil Arcade-Spiele waren zum den Zeitpunkt der geile Scheiß. Death Bounce. Ein klein wenig Asteroids, aber doch anders. Am besten Broderband anschreiben, weil die sind cool und das waren's auch. Die wollten aber trotzdem ein paar Änderungen, besonders weil auch eine spätere Version bei einer Testgruppe nicht wirklich gut angekommen ist. Da hat dann Jordan Magner dann doch Zeit und Lust gefehlt. Stattdessen hat er sich Choplifter, wie vom Broderband vorgeschlagen, angeschaut und bemerkt, dass Spiele auf Heimcomputern ruhig ein Ende haben können. Zitat aus Jordan Magners Tagebuch: I'm psyched for Karateka. Fuck Death Bounce. What a waste. Auf die Idee, ein Karatespiel zu machen, ist er gekommen, als er einmal einen Sommer zu Hause war und Karatestunden genommen hat. Erst international karatemäßig abgeschlossene Kämpfe und dann ist die Prinzessinnen-Story dazukommen. Und irgendwie hat er auch die Idee gehabt, ein Zeitlimit einzubauen, weil um Mitternacht ist es zu spät. Die Idee, die hat er aber dann verworfen, aber später bei Prince of Persia wieder aufgegriffen. Aber irgendwie waren diese abgeschlossenen Kämpfe und die handgezeichneten Sprites nicht ganz das Wahre. Francis Magna, also Jordans Vater, der hatte dann eine geniale Idee. Und zwar filmen wir doch echte Personen. 1982 war das. Auf Super 8. Und wie bringt man 1982 diese Bilder dann in den Computer? Gar nicht. Die Familienvideoschnittmaschine hat herhalten müssen. Das ist so ein Teil für die, die das nicht kennen, in das der Super 8 Film eingespannt wird. Auf einem Monitor sieht man dann das aktuelle Einzelbild, um den Schnitt richtig setzen zu können. Und Super 8 Filme für die ganz Jungen oder Mitteljungen. Wenn, ihr habt das sicher schon mal in einem Film gesehen, so einen alten Filmprojektor mit diesen großen Rollen, wo dieses Band abgespult wird. Ja, das in kleinerer Form waren die Super 8 Kameras mit den kleinen Super 8 Projektoren, die man zu Hause hatte. Die Schnittmaschine, die ist eben zweckentfremdet worden, weil auf dem Monitor hat man ja das Einzelbild gesehen. Da legt man dann ein halbtransparentes Papier drüber und paust die Umrisse der Einzelbilder ab. Und weil es weder Digitalkameras noch Scanner gegeben hat, weil sonst hätte das Ganze ja nicht so machen müssen bis jetzt, war es trotzdem immer noch schwierig. Was tun? Millimeterpapier und Pixeln, das wäre eine Möglichkeit gewesen, aber er hat was viel Cooleres gemacht. VersaWriter war da angenehmer. Und das ist ein feines Teil. Ihr müsst euch das so vorstellen. Das ist ein Brett, ähnlich wie ein Zeichenbrett. Da legt man die Vorlage drauf. Drauf war montiert ein elektronischer Schwenkarm, der hatte ein Gelenk in der Mitte. Und am Ende war ein durchsichtiges Plättchen mit einem Punkt. Und mit diesem Plättchen bzw. dem Punkt ist man dann die Linien entlang gefahren. Dadurch hat sich der Arm bewegt und der Computer hat diese Bewegungen registriert. Spannende Sache. So sind die Grafiken im Computer gelandet und mussten dann nur noch verfeinert werden. Man kann sich das so vorstellen mit diesem VersaWriter, wie als würdet ihr auf einem Tablet mit einer Schablone arbeiten und mit dem Stylus diese Schablone nachfahren. Gefilmt haben sie erst Jordans Karatelehrer David für die Kicks und für die Hiebe. Aber dann ist er draufgekommen, warte mal, der muss ja auch laufen. Für die weiteren Animationen, da war dann Jordans Vater Modell. Die Animation ganz am Anfang. Für die, die das Spiel kennen, die wissen das vielleicht. Der Kämpfer, der klettert eine Klippe hoch. Eigentlich ist das Jordans Vater, der auf die Motorhaube seines Autos geklettert ist. Man muss sich nur zu helfen wissen. Und so war Karateka das erste Videospiel, bei dem Rotoskopie zum Einsatz gekommen ist. Die Idee war da. Aber schon bei den Videoaufnahmen, ja, die Videoaufnahmen, die sind heute noch verfügbar. Da sieht man, was alles nicht umgesetzt worden ist. Da ist zum Beispiel auch gefilmt worden, wie kleinere Vorsprünge erklommen worden sind oder wie gesprungen wird. Und beides gibt's in dem Spiel nicht. Und es ist auch Jordan Magna himself zu sehen, der den bösen Akuma darstellt, der erst Katarang heißen sollte. Akuma ist da schon cooler, das heißt auf Deutsch Dämon und klingt besser als Katarang. Klingt wie Kreteng oder Katarakt oder später Krang. Oh, Bangarang. Wurscht, der Falke, der ist allerdings nicht gefilmt worden. Das wäre wahrscheinlich ein klein wenig schwierig gewesen. Oder der Leopard. Der Leopard oder Panther oder was das halt für ein Kätzchen war. Ein Leopanther halt. Für den hat es Animationen gegeben, aber im Spiel ist er dann doch nicht vorhanden gewesen. Warum, weiß ich nicht. Möglicherweise waren es technische Gründe, zeitliche können es nicht gewesen sein, weil er hat sowieso schon 2 Jahre lang an dem Spiel gearbeitet. Von dem Panther gab es eine Lauf-, eine Ess- und eine Sterbeanimation. Musiktechnisch spielt sich jetzt zwar nicht allzu viel ab, aber dafür ist die Musik sehr gut eingesetzt, komponiert, wie erwähnt, von Jordan Magners Vater Francis, der insgesamt anscheinend einen recht großen Einfluss auf das Spiel gehabt hat. Francis Magner war jetzt zwar kein Musiker im professionellen Sinn, aber ein wirklich guter Klavierspieler. Die Noten zu programmieren, das war dann wieder eine andere Sache. Dass die Musik so spärlich eingesetzt worden ist, hat einen ganz einfachen Grund. Den Apple II. Auf den ist ja Karateka programmiert worden. Blöderweise war der Apple II aber nicht in der Lage, das Spiel darzustellen, also zumindest die Animationen und gleichzeitig Musik abzuspielen. Sobald Musik abgespielt wird, friert das Bild ein. Das ist aber bei den Zwischensequenzen so geschickt eingesetzt worden, dass man das gar nicht merkt. Und die Musik, die ist per Karateka für das Storytelling extrem wichtig. Francis Magner hat da mit der Leitmotivtechnik gearbeitet. Das ist ein Stil, der an die Kompositionen von Wagner angelehnt ist. Richard Wagner, nicht Robert Wagner. Jeder Akteur, also der Held, Akuma und Mariko, hat ein bestimmtes Motiv. Also eine bestimmte Tonfolge oder ein bestimmtes Instrument, das einen Wiedererkennungswert hat. Und das wiederholt sich entweder genau so oder so in der Art. Und diese Motive, die können komplett die Sprache ersetzen, zumindest hier. Das vermittelt super die Gefühlslage. Man kann sich das vorstellen, so wie bei manchen alten Stummfilmen. Das Motiv von Akuma, das ist schwer und aggressiv. Mariko sanft und traurig, zumindest bis zum Abspann. Und der Held, ja, das hört halt ein heroisches Motiv, was sonst. Und nicht zu vergessen, der Jingle, wenn einer von Akumas Handlangern auftaucht. Das mit den Motiven, das geht sogar so weit, dass beim Bosskampf gegen Akuma, der im Verlies bei der Prinzessin beginnt, das Motiv vom Held und Akuma gleichzeitig abgespielt werden, das aber immer wieder unterbrochen wird von Marikos Motiv. Man kann sich das also so vorstellen, Gut und Böse kämpfen gegeneinander, also machen sie ja wirklich, aber da auch musiktechnisch, und Mariko ruft immer wieder dazwischen, dass sie bitte aufhören sollen oder ähnliches. Zumindest ist das meine Interpretation von den ganzen. Musiktechnisch zu empfehlen die C64-Version, wie so oft, dieses End-Mash-Up der Motive, das gibt's auch am Apple II nicht, weil wir wissen ja, Musik und Grafik gleichzeitig geht dort nicht. Das Spiel, das war also fertig. Karateka war in den Spielregalen der Shops und hieß Karateka. Bei den Namen ist es geblieben, auch wenn Jordan Magner überlegt hat, den Namen möglicherweise zu ändern. Aber wenn man sich die Liste anschaut, die aus dem Brainstorming hervorgegangen ist: Black Belt, Kung Fu Man, Karate Joe, Karate Dodo, Rescue Tiger Lily. Tiger Lily war Marikos erster Name, Grüße von Peter Pan, bevor Mariko Mariko getauft worden ist. Sarfas? Naja. Boah, ich sag euch ganz ehrlich, ich pack den Karate Joe nicht. Karate Joe? Oh Gott. Black Belt hätte es aber trotzdem heißen sollen, aber der Name, der war halt schon vergeben, also ist man doch bei Karateka geblieben. Oder eben Karateka. Oder Karateka. Jordan Magner ist es offiziell wurscht, wie man den Titel ausspricht. Hauptsache, man spielt's. Was ihm aber nicht wurscht war, waren die Fans. Karateka 2 von Eric Newman ist kein neues Spiel, sondern eine Animation. Eine Animation vom ersten Teil, also vom Original Karateka. Eine etwas abgeänderte. Es wird schon die normale Geschichte erzählt, aber der Protagonist hat schon etwas mehr Moves und schmeißt mit einem Speer um sich und so weiter. Wie gesagt, nur animiert. Genauer gesagt sind es sogar nur Einzelbilder, die schnell hintereinander abgespielt werden, halt wie ein Film. Aber es hat sich trotzdem verteilt wie warme Semmeln in Prä-Internet-Zeiten. Gab's ja noch nicht. Man hat noch Disketten getauscht, aber es hat sich trotzdem gut verteilt. Und Jordan Magner hat auch Fanpost bekommen. Nicht ganz uneigennützig, weil es waren schon ein paar Fragen zur Programmierung dabei. Weil er nämlich auch selber ein Spieleprogrammierer ist, wenn auch ein Unbekannter, wie er selber in dem Brief schreibt. Einiges hat er sich abgeschaut. Karateka hat seine Art zu animieren neu definiert und eine kostenlose Kopie seines neuen Spiels Pyramids of Egypt hat er auch angeboten, unterschrieben mit dem Zusatz: Disciple of the Great Jordan and Worshipper of the Magnificent Magna. Von einem 17-jährigen John Romero. Möglicherweise sagt dem einen oder anderen der Name was. Am Apple II war Karateka nicht so der Burner, was möglicherweise am Alter des Systems gelegen hat. Aber glücklicherweise gab es ja schon andere, wie dem Commodore 64. Bessere Musik, bessere Grafik, etwas ruckeligere Animationen, wenn größere Objekte passieren. Auf den Atari 8-Bit-Computern, wie eben den 800 XL, war dafür die Musik nicht so gut, aber dafür ist der Port die flüssigste Version von allen. Und dann ging's bergauf in den Charts, bis auf Platz 1. Und Platz 1 wurde erreicht, kurz bevor Jordan Magna mit Yale fertig war. Was bedeutet, er hat wirklich das komplette Spiel während seiner Zeit auf dem College gemacht. Die Ausbildungszeit, die ist bei Pierre schon lang vorbei. Da hat man noch mit einem Abakus gerechnet. Stimmt's, Pierre?
Ja, so wie du. Deswegen vergisst du auch immer Leute zu erwähnen, obwohl sie mein Rätsel gelöst haben. Du Arsch! Bonjour, bonjour! Ihr wollt also wieder ein Rätsel? Passt auf! In Städten und Wäldern bin ich unterwegs und gehe den Leuten nie auf den Keks. Selten zählt das Ziel, manchmal zählt die Zeit. Was wirklich zählt, ist Verwüstung bereit. Die Gegner besiegen doch nicht mit Geschick. Viel lieber zerstöre ich sie Stück für Stück. Es gibt Sportwagen, Busse, doch gar keinen Traktor. Manches ist as hard as fisting a Velociraptor. Dort berstet der Heinz, hier explodiert Vlad. Eines ist sicher, hier wird es nicht fad. Ich bin in den Bergen, doch fahre nicht Ski und dann auf der großen USS Lewinsky. Unter anderem gab's in Deutschland einen Aufschrei. Der Entwickler ist Englisch, Indie und rostfrei. Der neueste Teil wieder mal indiziert. Möglicherweise, weil man Stücke von Menschen rasiert. So, das soll's gewesen sein. Ich setz mich jetzt in meinen Red Eagle und schau mir ein Footballspiel an. Au revoir.
Danke, lieber Pierre. Und was jetzt? Ein paar Spielideen hat er ja, inspiriert von Lode Runner mit den Plattformen und Leitern und auch Castles of Dr. Creep, aber so wirklich zünden die beim nicht. Logisch wäre ja, an den Erfolg von Karateka anzuknüpfen. Ideen zum zweiten Teil gibt's, also zum echten zweiten Teil, nicht zur Animation. Der Held und Mariko sollten gemeinsam auf Abenteuer gehen. In einem Mock-up-Screenshot, den Jordan Magna gemacht hat, ist Mariko unter Wasser, tauchend, nicht ersaufend. Und dann kombiniert er in einem anderen Screenshot Mariko mit Lode Runner, also mit den Plattformen. Und es waren auch so Türen dabei, so Tore. Also stellt euch jetzt einmal vor, die Mariko oder den Sprite vom Helden aus Karateka, der relativ groß ist, zwischen zwei großen Plattformen, mit Toren dazwischen. Es war kein Karateka 2, es war ein ganz neues Spiel namens Bagdad. Und das ist später umbenannt worden in Prince of Persia. Wobei Broderbund trotzdem ein Karateka 2 machen wollte. Aber das war nicht so einfach, weil Jordan Magna hatte die Rechte. Fragen kostet aber nichts. Es gibt Designdokumente. Karateka 2 hätte noch größer werden sollen. Mehr Bewegungsfreiheit, mehr Moves, Rätsel, Tiger, aber wenig Magna. Das hat er irgendwie schon ein bisschen blöd gefunden. Also hat Jordan Magna schnell seine eigene Story erfunden und bei Broderbund gepitcht. Da hätte der zweite Teil direkt ans Ende von Teil 1 anschließen sollen, hätte sogar im Kerker starten sollen. Aber leider haben sich die zwei Parteien nie geeinigt, also gab's kein Karateka 2. Karateka kann man schon als wichtiges Spiel der Videospielgeschichte sehen. Es sind Techniken angewandt worden, die noch nicht selbstverständlich für die Branche waren und dort eben erstmalig verwendet worden sind. Ohne Karateka kein Prince of Persia und das haben wahrscheinlich die meisten von euch gespielt oder zumindest einmal gesehen. Zugegeben verpasst man jetzt spielerisch nicht allzu viel, es ist simpel, so ehrlich muss man sein. Aber wenn man sich vor Augen hält, dass das Spiel 1964 erschienen ist und wie wenig Personen involviert waren, hat es doch eine gewisse Faszination. Zusätzlich liefert Karateka erstmalig realistische Animationen und ein bis dorthin noch nie dagewesenes Storytelling. Schaut euch zumindest ein Video davon an. Damals habe ich Karateka gar nicht einmal selten gespielt. Die flüssigen Bewegungen, die für damalige Verhältnisse wirklich realistisch waren, die waren schon cool, wenn da nicht dieses verdammte Gitter wäre, bei dem ich permanent gestorben bin. Das ist wahrscheinlich meiner damaligen Ungeduld zu verdanken. Aber ja, so ist es halt. Gespielt habe ich es trotzdem. Heute habe ich sogar durchgespielt mit Rückspulfunktion. Ich gebe es ja zu. Aber es macht trotzdem immer noch Spaß. Es ist faszinierend, was damals eigentlich schon möglich war mit geringen Mitteln. Das Storytelling ist super und die Kämpfe mit ein wenig Übung gar nicht einmal mehr so schwer. Aber dieses verdammte Fallgitter. Karateka hat also keinen Nachfolger bekommen. Mit Prince of Persia allerdings dafür ein paar geistige, weil Prince of Persia hat es ein paar Teile gegeben. 2012 gab es ein Remake namens Karateka. Auch wieder von Jordan Magna, aber diesmal hat er doch mehr Unterstützung bekommen. Die Grafiken hat er nicht selbst gezeichnet. Da war der Typ zuständig, der auch The Batman gemacht hat. Ich weiß ehrlich gesagt noch nicht genau, was ich von dem Spiel halten soll. Karateka hat eine dritte Dimension gekriegt. Mehr oder weniger, weil irgendwie ist unser Held sogar noch eingeschränkter in die Bewegung als vorher, weil viel zurückgehen kann er nicht. Man kann sich auch sonst nicht frei bewegen. Nur vorwärts. Es ist also ein 2D-Spiel im 3D-Gewand, aber das ist auch gut so, damit die Seele des Originals erhalten bleibt. Auch die Geschichte wird wirklich wunderschön erzählt, da gibt es überhaupt nichts dran auszusetzen, das hat schon fast was Künstlerisches. Die Kämpfe, die sind seine Sache. Man hat sich entschieden, eine Art Rhythmusspiel daraus zu machen. Die Musik verrät oder soll verraten, wie oft der Gegner angreift und dementsprechend oft muss man im richtigen Augenblick auf die Blocktaste drücken. Erst dann gibt es ein Zeitfenster, in dem man selbst angreifen kann und wenn das vorbei ist, dann ist der Gegner wieder dran und so weiter und so fort. So geht das halt hin und her. Sagen wir es einmal so, das Remake ist nicht teuer. Und wenn es dann auch noch im Sale ist, kostet es wahrscheinlich 1 oder 2 Euro, da kann man schon mitnehmen. Ich hatte es beim ersten Mal spielen sogar schon durch, aber mit Bad Ending, weil die falsche Person der Retter war. Diesmal hat man nämlich 3 Leben und die werden dargestellt durch unterschiedliche Personen, was ja eigentlich nicht blöd ist, weil Tod ist Tod. Erst gibt's den Standard-Karateka, dann einen Mönch und zum Schluss ein Muskeltyp mit Lerndefizit. Spoiler. Besiegt man Akuna mit dem, ist Mariko zwar dankbar, aber es ist nicht die Liebe, die sie sich erhofft hat, also soll man es nochmal probieren. Also gut Deutsch, Dankeschön fürs Retten, du visuell und geistig herausfordernder Mensch und tschüss. Letztes Jahr, also 2023, ist dann The Making of Karateka erschienen. Davon habe ich auch einige der Informationen, die ich jetzt vorgetragen habe, aber bietet noch viel, viel mehr. Es ist wirklich gut. Das ist eine liebevoll gestaltete interaktive Biografie von Jordan Magna. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen fad, aber das ist es nicht. Es ist ja nicht nur die Biografie. Es gibt viele Fotos, es gibt Videos, es gibt Interviews, Dokumente, Designdokumente, frühe Skizzen, einen Briefverkehr zwischen Broderbund und Jordan Magna und so weiter. Der Typ hat sich anscheinend alles aufgehoben und daraus hat man dann eine wirklich geniale Dokumentation gemacht. Und neben den Ganzen gibt es dann auch noch Spiele. Da gibt es das nie veröffentlichte Death Bounce und auch sein Erstlingswerk Star Blaster, dieser Asteroids-Klon. Dann gibt es noch das Original Karateka als Apple II-Version, Commodore 64-Version und Atari 8-Bit-Version. Zusätzlich ist Death Bounce in 4-facher Ausführung erhältlich. Das sind alle 4 Prototypen, die er bei Broderbund eingereicht hat. Und auch von Karateka gibt es zusätzlich den allerersten Prototyp und dann noch zwei weitere, die er eben eingereicht hat. Alles spielbar. Und wer nicht spielen will, kann sich einen Walkthrough anschauen. In diesem Walkthrough kann dann nach Herzenslust herumgespult werden und wenn man will, kann man dann auch genau an dieser Stelle ins Spiel einsteigen und weiterspielen. Dazu kommen Komfortfunktionen wie Zurückspulen, Speichern und TV-Filter und es ist bei jedem Spiel ein gescanntes Handbuch dabei. Viel mehr Fanservice geht ja gar nicht mehr. Als Bonus Deathbound Rebounded, eine moderne Version des nicht veröffentlichten Spiels und Karateka Remastered. Und das finde ich auch gut. Das ist das Original nur modernisiert, aber nur ein klein wenig. Die Auflösung, die ist eine Spur erhöht, nicht High Definition, sondern ganz einfach nur erhöht und es gibt mehr Farben. Die Bewegungen sind flüssiger, aber die Keyframes des Originals, die sind beibehalten worden. Deswegen sieht das Ganze so aus wie das Original. Die Bewegungen sind ident, nur eben flüssig. Und es gibt auch noch zuschaltbare Kommentare des Entwicklers. Ich kann The Making of Karateka Fans wirklich nur empfehlen und auch wer kein Fan davon ist. Die Biografie, der Werdegang, diese ganzen Hintergründe, wie hat sich dann das abgespielt damals Anfang der 80er, diese Spieleentwicklung und die Kommunikation zwischen Publisher und Spieleentwickler ist irrsinnig interessant. Ich weiß, das klingt jetzt wie eine Werbeveranstaltung, soll es aber nicht sein. Ich habe mir nämlich alles selbst gekauft. Habt eine Idee, welches Spiel Pia sucht, dann schreibt mir euren Tipp per E-Mail oder Social Media. pixelpoldi@pixelbeschallung.at. Wollt ihr, dass ich mir ein bestimmtes Spiel vornehme, dann lasst es mich wissen. Und auch wenn ihr eine Idee für ein Intro habt, könnt ihr Pixelbeschallung gerne mitgestalten. Folgt mir auf Instagram oder kommt in den Discord. discord.pixelbeschallung.at. Dort läuft nämlich gerade noch eine Highscore-Challenge, die Zombies at My Neighbors Highscore-Challenge bis Ende Oktober. Holt euch euren Highscore und euren Stern im Namen. Oder schaut ganz einfach auf www.pixelbeschallung.at vorbei. Dort findet ihr mehr Infos und auch alle Links, wie ihr mich erreichen könnt. Discord-Link, E-Mail, Social Media oder ihr könnt es auch so machen wie Merakain und mich per Ko-fi gerne unterstützen. Wenn ihr euch denkt, nee, dann ist auch eine coole Unterstützung, wenn ihr mich bewertet bei Apple Podcasts oder bei Spotify oder ganz einfach überall, wo man Podcasts bewerten kann, weil das hilft der Sichtbarkeit. Und so gibt es vielleicht doch endlich einmal ein bisschen mehr Leute, die mir zuhören. Und Poldis Weisheit Nummer 125. Wenn der Evil Hawk euch zufliegt, dann spuckt auf das Ding. Hawk Tour! Es war mir ein Volksfest. In der heutigen Episode haben wir gelernt, dass Gewalt keine Lösung ist. Versucht eure Probleme durch Reden und nette Gesten zu lösen. Viele Probleme beruhen einfach auf Missverständnissen, die sich so ganz einfach aus der Welt schaffen lassen. Außer ihr seid im feudalen Japan und müsst die Prinzessin befreien, dann poliert ihnen gefälligst die Fresse.